Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste hier im Krankenhaus Waldfriede in der Adventgemeinde, ich freue mich sehr, dass ich, wie ich zum Anfang des Jahres da war, nun auch, so hat es sich gefügt, zum Ende dieses Jahres bei euch sein kann. Diese Verknüpfung war am Anfang des Jahres noch nicht abzusehen. Und ihr habt ja vielleicht auch über eine andere Verknüpfung gerade gewundert, als wir miteinander gesungen haben. Eine alte weihnachtliche Melodie haben wir da gesungen. Es kommt ein Schiff geladen. Mit einem neuen Text eines Dozentenkollegen der Baptistischen Hochschule in Elstal, Peter Spangenberg. Und eben diese Verknüpfung wird uns in der Predigt auch beschäftigen, aber ich nehme sie jetzt zunächst mal zum Anlass für einen Kinder- und Jugendmoment und lade euch 1, 2, 3, 4 gerne nach vorne ein. Dann sind wir 5, das ist eine Handvoll, das ist gut. Ja, nehmt doch bitte hier Platz, wenn euch das so recht ist. Ich bin mal ein bisschen neugierig, habe ja gesagt, Weihnachten liegt gerade so hinter uns, ne? Das ist die Zeit nicht nur von Weihnachtsbäumen und schöner Dekoration, wie wir sie auch hier sehen, sondern natürlich auch von Geschenken, ne? Und da gibt es manchmal große Kisten oder noch größere, die man zu Weihnachten bekommt. Und manchmal gibt es ganz kleine. Ich weiß nicht, was ihr bekommen habt. Das müsst ihr mir jetzt auch gar nicht sagen. Ich hoffe für euch, dass einerseits ein bisschen was von euren Wünschen erfüllt wurde und dass, wenn es Dinge gab, die über das Gewünschte oder anders als das Gewünschte waren, es eine angenehme Überraschung war. Ihr gehört ja vielleicht zu jenen 1, 2, 3, 4 und wir können uns vielleicht auch dazu zählen, die beschenkt werden zu Weihnachten. Es gibt viele Kinder, die werden weder zu Weihnachten noch sonst wie richtig beschenkt. Und es gibt auch viele Menschen, die den Eindruck haben, sie werden vom Leben oder von den Umständen oder von anderen Leuten nicht wirklich beschenkt. Allerdings, wir alle haben ein Geschenk bekommen, ob klein oder groß. Ihr vier, wir alle hier, wir alle haben ein ziemlich großes und vielleicht sogar ein gutes Geschenk bekommen. Und es fängt mit diesem Buchstaben an. Habt ihr eine Idee, was das für ein großes Geschenk sein könnte, das wir, die wir hier alle sitzen, geschenkt bekommen haben? Was meinst du?
Liebe.
Liebe, ein super Geschenk. Aber naja, nun weiß ich nicht, ist das das Erste? Es ist vielleicht das Beste. Aber als Erstes könnte vielleicht auch noch ein anderes L-Wort da sein. Also eigentlich wird dann so gesagt, unsere Mutter schenkt uns das Leben. Ja. Und das, glaube ich, hat jeder von uns erlebt. Nicht jeder empfindet es vielleicht in jeder Sekunde als ein Geschenk. Aber dieser Satz stimmt. Es ist das Leben ein Geschenk, weil wir es uns nicht selbst besorgt haben. Wir waren weder bei der Zeugung zuständig, noch bei der Geburt besonders aktiv. Na gut, Siegbert Heck als ehemaliger Chefarzt der Gynäkologie würde uns sagen, ja, das Kind ist auch unter Geburt irgendwie aktiv geschenkt, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Die Mutter bringt uns sozusagen zur Welt. Und jetzt sind wir da und haben einen Kopf und einen Körper und die 5 Sinne und wir können gucken, wir können riechen, wir können schmecken, mit unseren Händen können wir uns was an können wir Dinge begreifen und anfassen und das ist doch eigentlich cool, oder? Mit den Beinen können wir tanzen und laufen und Rollerskates fahren oder Ski oder was weiß ich was. Und das ist toll, dass das Leben so sichtbar in unserem Körper pulsiert. Aber irgendwie ist Leben ja mehr als nur, was da so der Herzschlag ist und der Blutkreislauf und das Atmen der Nase und das Gucken mit den Augen. Und da ist das andere L-Wort ja gleich zu Anfang schon gekommen, weil ich sage, das größte Geschenk, was das Leben, das körperliche Leben, erst reich und tief und wertvoll macht, das ist das, was du gleich zu Anfang gesagt hast. Nämlich Liebe. Und Liebe heißt ja, es sind andere da, die uns mögen. Einfach nur, weil wir da sind. Die uns mögen, weil es uns gibt. Und dann nehmen wir mal an, das sind unsere Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten. Und dann nehmen wir mal an, es sind nur andere Leute, die uns begegnen, Freundinnen und Freunde in der Schule. Liebe im Sinne von, ich mag dich, ich halte zu dir und auch wenn es manchmal nicht ganz so top ist, mit uns, bei uns, durch uns, da sind andere da, die sagen, gut, dass es dich gibt. Ein Doppel-L sozusagen, Leben und Liebe. Und dieses Doppel-L, das macht es wirklich großartig, dass wir als Menschen da sein können. Und wenn ich nur noch mal auf Weihnachten komme und sage, warum schenken wir uns Geschenke? Dann hoffe ich, weil wir uns lieben, weil wir uns mögen, weil wir für den anderen einen Blick haben und sagen, ha, wäre ganz nett, ich könnte ihm das geben, das tut ihm gut. Und dann ist es ja vielleicht nicht nur eingepackt, sondern eine Umarmung, ein freundlicher Blick, ein Singen miteinander und man sagt, boah, ist das Leben schön, weil es Menschen gibt, die mich lieben. Und wenn ich jetzt nochmal auf Weihnachten komme und sage, wir machen einander Geschenke, weil wir alle ein Geschenk bekommen haben. Und jetzt meine ich nicht bloß das Leben von unserer Mutter und ich meine nicht bloß die Liebe von den Mitmenschen, sondern ich sage, wir feiern zu Weihnachten das Geschenk einer Liebe, die größer ist als die Liebe unserer Eltern, aber genauso praktisch. Die größer ist als die Liebe, die wir uns selbst geben können, aber genauso wirkungsvoll. Und da gibt es ein Bibelwort, das lautet, so hat Gott die Welt geliebt, dass er es zeigte, indem er selbst Mensch wurde. Und dann hat dieser Jesus, der da geboren wurde, von Gottes Liebe geredet und hat Gottes Liebe verkörpert und ist dadurch als Kind, als Mensch, als Freund, als Bruder, als Retter ganz nah bei uns, als derjenige, der uns hilft. Das ist ein Geschenk, das nicht im Pappkarton kommt, sondern ein Geschenk, so wie wir sind, als Mensch. Ein Geschenk sein für andere. Ein Geschenk Gottes? Das finde ich einen coolen Gedanken, dass einer ein Geschenk Gottes sein könnte, ein Geschenk der Liebe. Und wenn uns das 1, 2, 3, 4, 5 so ein bisschen gelingt, ein Geschenk der Liebe Gottes für andere zu sein, dann könnte ich mir vorstellen, da singen die sogar im Himmel ein Halleluja dazu. Und das wäre nicht das Schlechteste. In diesem Sinne, schön, dass es Weihnachten gibt, nicht einfach mit dem Baum und den eingepackten Geschenken, sondern mit dem ausgepackten, in einem Menschen verpackten Geschenk der Liebe Gottes. So macht das Leben wirklich Freude. In diesem Sinne, schön, dass ihr da seid. Bleibt dabei. Danke. Liebe Gemeinde, Weihnachten und Jahresschluss miteinander zusammenbringen. Das fällt uns ja nicht wirklich schwer, denn da sind wir ja genau sozusagen mittenmang.
Der Jahresabschluss steht bevor, Weihnachten wirkt nach. Und damit meine ich nicht bloß sozusagen auf den Hüften und auf der Waage, mit guten Gedanken und Gefühlen im Blick aufs familiäre Beisammensein, sondern wirkt auch noch nach im Blick auf die Botschaft, die mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus uns ins Herz gegeben und als Lebensgrundlage gegeben ist. Und der Jahresabschluss ist ja hoffentlich nicht nur Ende und Abschluss, nicht bloß Schluss und Aus, weder für uns als Einzelne, man weiß es nicht, noch fürs Krankenhaus, das hoffen wir, dass es das nicht ist, sondern dass es, wie es in dem Lied, das wir miteinander angestimmt haben, ausgedrückt wurde, ein Wechsel ist, eine Wende. Das stimmt auf dem Kalender auf jeden Fall, ob sich in uns was wendet, in unserem Leben, das müsste man sehen. Wir hoffen jedenfalls, dass da eine Weite sich zeigt, auch in 2025. Der Predigttitel, den ihr vielleicht zur Kenntnis genommen habt, weil er ja im Internet veröffentlicht wurde, lautet »Nach vorn, mit Rücksicht und Einsicht«. Nach vorn, das ist im Blick auf den Kalender keine Frage. Da geht es immer weiter und es wird nicht zurückgeblättert. Es kommen zwar immer wieder dieselben Ziffern, aber neue Monate, neue Wochen, neue Tage. Und in diesem Sinn ist es klar, dass auch unser Leben vorwärts geht. Aber nicht so, dass das, was vergangen, was hinter uns wäre, einfach vorbei wäre. Und von daher ist es schon eine wesentliche Frage überhaupt, wie man mit dem, was hinter einem liegt, was man kennt, was man zur Genüge kennt, woran man vielleicht noch schluckt oder verdaut, und im Blick auf das, was vor einem liegt, was man höchstens ahnungsvoll oder sorgenvoll vor sich sieht, aber noch nicht richtig kennt, wie man mit diesen beiden Größen umgeht. Es ist ja, wenn man in unsere Zeit schaut, nicht so einfach mit der Zuversicht im Blick auf die Zukunft. Da ist ja manches nicht so leicht zu verkraften. Nicht der furchtbare Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, nicht was sonst so gesellschaftlich, politisch, auch wirtschaftlich abgeht. Und auch die Adventgemeinde Krankenhaus Waldfriede hat ja so manches zu verdauen, zu verkraften und zu verarbeiten. Wollen wir festhaken am Gewesenen? Oder machen wir es so wie beim Ausparken mit dem Auto? Wir werfen einen Blick über die Schulter zurück, aber dann fädeln wir uns nach vorne ein. Wir gucken nach hinten, schauen, was von hinten kommt, dass es keine Kollisionen gibt. Aber ansonsten sind wir nach vorne orientiert, um da mitzumachen und mitzutun und die Zukunft zu erringen. Auch unser Predigttext enthält die verschiedenen Zeitstufen, die unser Leben kennzeichnen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber ich werde mich jetzt nicht mit den Zeitstufen beschäftigen. Das wäre ein spannendes Thema. Die Bibel gibt auch diesbezüglich keine einheitliche, uniforme Antwort. Sie betont je nach Lebenslage und Lebenssituation mal das eine, die Zukunft, mal das andere, die Vergangenheit stärker. Aber worum die Bibel sich immer dreht im Blick auf menschliches Leben, ist Gegenwart. Das Jetzt, das Heute und das Hier. Und das wird auch in meinem Bibeltext deutlich. Dem Text, den ich ausgewählt habe für diese Predigt, Titus 2, die Verse 11 bis 14. Da heißt es in einer eigenen Übersetzung: Die Gnade Gottes erschien mit ihrer für alle Menschen heilwirkenden Kraft. Sie leitet uns an, nachdem wir Gottlosigkeit und irdische Begehrlichkeiten hinter uns gelassen haben, in der Jetztzeit unser Leben bedacht, gerecht und gottesfürchtig zu führen. Dies tun wir als erwartungsvolle Menschen in großer Hoffnung auf das Sichtbarwerden der Lichtherrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilsbringers Jesus Christus, der sich selbst uns zu gut hingegeben hat. Ein kleiner Abschnitt aus dem Titusbrief, der in jene Kategorie von neutestamentlichen Schriften gehört, die wir Pastoralbriefe nennen, Timotheus und Titus, sind Briefe für gemeindeleitende Personen, beschäftigen sich organisatorisch, aber viel stärker geschwisterlich und seelsorgerlich, darum der Begriff Pastoral, mit dem Alltag im Gemeindeleben. Der erste und der letzte Satz dieses Abschnitts macht ja deutlich, dass es um Gegenwärtiges geht, um das, was uns aus der Vergangenheit zukommt, aber in der Gegenwart wirkt. Es ist ein faktisches Geschehen, das zunächst mal in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die Gnade Gottes erschien. Oder der letzte Satz, Jesus Christus hat sich uns zu gut hingegeben. Fakten, die da beschrieben werden, die mit dem Auftreten Jesu von Nazareth verknüpft werden. Aber eben diese Fakten wirken in das Leben von Menschen hinein und darum bleibt diese Klammer nicht in der Vergangenheit stehen, sondern wird schon im nächsten Satz hingeführt auf die Gegenwart. Das, was die Gnade bedeutet, zeigt sich in unserem Leben, zeigt sich hier und jetzt. Jesus Christus, der die positive Zuwendung Gottes gelehrt und gelebt, verkündigt und verkörpert hat, schenkt uns damit etwas, was wir empfangen und erleben sollen. Empfangen und erleben als unbedingt, als bedingungslos positiv. Seine Güte, seine Gnade, sagt unser Bibelwort. Und dieses Wort, das im Griechischen der damaligen Zeit nicht bloß in Synagogen und in christlichen Gemeinden bekannt ist, sondern ein ganz alltäglicher gesellschaftspolitischer Begriff ist. Gnade, nichts Religiöses an und für sich heißt, einer tut einem anderen echt was Gutes an. Einer lädt einen anderen ein zu einem Festmahl. Einer beglückwünscht einen anderen zu seinem Leben. Einer lebt mit anderen wertschätzend und wohlwollend zusammen. Dieses Wort, das für alle Griechen sozusagen eine oberste positive Qualität besitzt, weil es nicht bloß eine Wohlgesonnenheit eines anderen ausdrückt, sondern eine gute Tat eines anderen, die mir zugutekommt. Dieses Wort benutzt das ganze Neue Testament, um Gottes Haltung, ja noch mehr Gottes Verhalten zur Menschheit zu uns Menschen zu beschreiben. Die Gnade Gottes, sein Wohltun, seine Wohltat erscheint mit ihrer für alle Menschen heilschaffenden, wohltuenden Kraft. Und dann geht es bei diesem Licht, bei dieser Herrlichkeit nicht um das, was wir hier im Saal oder sonst wo draußen mit Lux und Lumen messen als äußere Lichtmenge, sondern es geht um die Erleuchtung unserer Seele und unseres Herzens. Es geht um jenen hellen Schein, der in uns aufscheint und sagt, das ist gut, so zu leben, dass wir im Licht der Gnade Gottes leben. Dieses Licht der Liebe, so schreibt es der nächste Satz, Vers 12 in Titus Kapitel 2, bewirkt eine Lebenswende. Und zwar so grundsätzlich, dass sich das, was im Leben trägt und hält, auf einmal in Gottes Liebe und durch Gottes Liebe zeigt. Und dass ich meine eigene Übersetzung dieses Textes hergestellt habe, liegt im Wesentlichen an diesem Vers 12. Da ist die Lutherbibel auch nicht ganz falsch in ihrer Übersetzung, aber sie löst die Zeitstufen anders auf, als es da im Griechischen steht. Sie sagt, diese Liebe Gottes, die Gnade, bewirkt eine Wende, und der griechische Text sagt, diese Wende liegt hinter uns. Diese Entscheidung haben wir getroffen als Lebensentscheidung und ist eine bleibende Lebensausrichtung, wo wir nicht immer zwischen Hü und Hott, Glaube und Unglaube, Gottesbeziehung und Selbstbefriedigung hin und her schwanken. Darum schien es mir wichtig, uns das noch einmal vor Augen zu führen, weil diese Liebe eine Wende in unserem Leben bewirkt, die gültig ist. Eine Wende von der Gottlosigkeit zur Gottesbeziehung. Eine Wende von den irdischen Begehrlichkeiten, wie ich ein bisschen verquast übersetze. Aber was damit im Einzelnen gemeint ist, das müsste man wirklich auch nochmal durchbuchstabieren. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen und liegt so nicht am Tage. Ich könnte sagen, wir haben uns, indem wir uns zu Gott bekennen, von dem, was in der Welt und in der Gesellschaft typischerweise gilt, losgesagt. Und dann denkt der Text vielleicht an das Machtstreben und das Machtgehabe und die Machtgelüste von Menschen, die sich ja, wie wir alle wissen, nicht positiv auswirken, wenn Macht über andere ausgeübt wird. Oder der Text denkt vielleicht bei diesem Begriff der irdischen Begehrlichkeiten an Intrigen und Ränkespiele, Verschwörung und Fake News. Und wir wissen ja alle, das macht das Leben nicht erfreulicher und angenehmer, sondern zerstört jede Art von Mitmenschlichkeit. Und der Begriff zielt vielleicht als drittes auch auf die zur Schaustellung der eigenen Möglichkeiten, des eigenen Besitzes, der eigenen Fähigkeiten, also an Protz und Prunk oder Posieren. Und all die drei Dinge, sagt unser Text, damit identifizieren wir uns als Gottgläubige nicht. Weder wollen wir Macht über andere erringen, noch arbeiten wir mit Ränkespielen und Fake News, noch haben wir es nötig, uns permanent in den Vordergrund zu spielen, uns groß zu machen, um andere klein zu halten. Vielmehr, sagt unser Bibelwort, gibt es einen Dreiklang von Verhalten und Haltung, der mit Liebe und Glauben, also der Gottesbeziehung, zusammengeht und zusammenpasst. Und auch diese drei Begriffe, sind so allgemein in der damaligen Welt und Sprache, nämlich im Griechischen, verständlich, wie man sich's nur vorstellen kann. Auch hier werden zunächst mal keine speziellen kirchlichen, religiösen, spirituellen Begriffe gewählt. Es soll jeder verstehen können und sehen können und beurteilen, wie Christinnen und Christen leben. Nämlich erstens bedacht, besonnen, der Noch-Kanzler lässt grüßen, der sich für besonnen hält, ne? Ihr kennt das, okay, ich lasse das Politische jetzt weiter weg. Also nachdenklich sein, nüchtern sein, faktenbasiert, aber zugleich selbstkritisch. Ich wüsste nicht, wie jemand besonnen und bedacht ist, wenn er nur sich auf Fakten bezieht und nicht gleichzeitig reflektiert, wie er tickt, wie sie empfindet. Und bei dieser Nachdenklichkeit das Ganze im Blick haben mit den potenziellen Auswirkungen. Der zweite Begriff des Gerechtseins spricht von Fairness. Die Engländer lassen grüßen, nicht bloß im Fußball. Naja, auch das Sportpolitische muss ich hier weglassen. Ausgleichend sein, Teilhabe ermöglichen, einbeziehend und nicht ausschließend. Und wenn man die alttestamentlich-jüdischen Untertöne dieses Wortes von Gerechtigkeit hört, dann schreibt es uns ins Stammbuch: Geh mit anderen so um, wie du willst, dass andere mit dir umgehen. Lebe so, dass Gemeinschaft möglich ist, dass Gemeinschaft errungen wird, erreicht wird, erhalten wird. Lebe so, könnte ich auch mit einem Wortspiel sagen, dass andere mit dir, deinem Verhalten und dem Leben zurechtkommen. Das heißt, gerecht zu leben. Und wir merken, das ist nicht einfach eine Checkliste, die man da abhaken kann, von Tugenden, von Verhaltensweisen, von Normen. Das verlangt immer wieder hinzugucken auf Zeit und Umstände und Menschen und angemessen zu reagieren. Und diese beiden Begriffe des bedacht und gerecht Lebens werden im dritten verknüpft. Und hier merken wir, dass wir nun einen religiösen Text vor uns haben, in Verantwortung vor Gott zu leben, gottesfürchtig. Ich könnte sagen, in gelebter Verbindlichkeit zu Gott und den Menschen. Ich könnte auch sagen, in Gewissensbindung an die Liebe. Denn das heißt ja in meiner Titelzeile, mit Rücksicht zu leben, dass man Bezug nimmt auf das Positive, das ein anderer braucht, das einer anderen gegeben werden soll, sodass das Leben erfreulich und gut und für uns alle gelingend ist. Und weil der Text sehr in die Gegenwart hineinredet, in das, was hier und jetzt dran ist, darum sagt er auch ausdrücklich, es braucht Einsicht, nämlich Berücksichtigung dessen, was im Moment los ist. Der Text redet wirklich in den griechischen Worten von der Jetztzeit und meint, liebe Leute, wenn wir nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann haben wir unsere Aufgabe verpasst. Dann spielen wir keine Rolle. Christinnen und Christen sind in diesem Sinne im Blick auf die Gesellschaft nicht einfach ein Museum und ein Traditionsverein zur Wahrung der alten Gepflogenheiten, die sich längst überholt haben. Sie sind Menschen, die aktuell in die akute Situation hineinschauen, sich ihr Bild machen und dann zum Wohl des Gemeinsamen handeln. Nach vorn also, mit Rücksicht und mit Einsicht. Das ist, so behaupte ich und so bin ich auch überzeugt, allen Menschen möglich. Aber es ist vor allen uns Gottgläubigen möglich, uns Christinnen und Christen. Und ich stelle mir das so vor, dass diese Gottesliebe im Gottesgeist so wie ein ständiger Lebensimpuls ist, so wie der Herzschlag etwa, der immer aktuell ist und mir immer signalisiert, du lebst, jetzt kannst du handeln, du lebst, jetzt gestalte das Leben, du lebst, mach was draus. Und dieser ständige Lebensimpuls des Gottesgeistes, des Geistes der Liebe, gibt uns Mut zum Neubeginn, Bereitschaft, das Negative loslassen zu können, hilft uns, das Gewesene im Bewusstsein, das Gewordene im Herzen und das Gute im Gewissen zu behalten. Ermöglicht es uns, neu zu beginnen, indem Mann, Frau anknüpft an das Wahre und Wertvolle. Und das ist für den Text die Gnade, das ist für den Glauben die Liebe. Denn die Liebe, das ist ja jene Seite, die die Menschen von uns vordringlich sehen können und auch sehen sollen. Nach dem Wort des Apostels Paulus aus Galater 5, die Liebe, der Glaube, der sich in der Liebe als tätig erweist, ist die Liebe, die dem Menschen zugewandte Seite des Glaubens. Und natürlich freuen wir uns, wenn die auch mehr sehen als nur die Liebe. Auch von unserem Glauben was entdecken, ahnen, merken können. Aber vorrangig geht es darum, dass sie unsere Liebe erleben und verspüren, unsere Wertschätzung, unser Wohlmeinen, unser Wohltun. In diesem Sinne macht die Klammer um diesen Text Vers 11 und Vers 14 nochmal deutlich, dass wir die Lebensart, die Jesus verkörpert, in uns aufnehmen. Die Hingabe uns zu gut findet sich im hier gewählten Abschlussvers. Die Gnade, die aufscheint, findet sich im Eingangsvers. Ich könnte sagen, in diesem Abschnitt wird wie in einer Klammer Weihnachten und Ostern miteinander verbunden. Und das heißt ja, nah sein bei den Menschen, Weihnachten, und sich einsetzen für die Menschen, Ostern. In diesen beiden Haltungen, nah sein bei den Menschen, sich einsetzen für die Menschen, hängt die ganze Liebe und der ganze Glaube. Für das Wohl der Menschen da sein, das heißt, das Heil Gottes sichtbar werden zu lassen. Oder mit dem Motto des Krankenhauses, was ja nicht bloß ein Schriftzug ist, sondern eine Lebenshaltung, Dienst am Menschen als Dienst für Gott verstehen. Wenn und wo wir so leben, und ich denke, wir können das. Und ich hoffe, wir wollen das. Und ich wünsche mir, wir werden das tun und so leben. Wo das geschieht, entsteht mit Glaube und Liebe jene Hoffnung, jene Zukunftsperspektive, die im vorletzten Vers nochmal ausgedrückt wird. Dass wir als erwartungsvolle Menschen in großer Hoffnung auf das Sichtbarwerden nicht eines Chaos, nicht eines Dunkels, nicht einer Finsternis, nicht des Weltuntergangs ausgerichtet sind, sondern auf das Sichtbarwerden des großen Gottes und unseres Heilsbringers, Jesus Christus. Unsere christliche Zukunftssicht ist Zuversicht. Das ist unsere Sicht der Dinge. Der Adventglaube ist ein Impuls gegen Resignation und Mutlosigkeit. Er ist der Impuls zum Handeln und zum Helfen, bedacht und gerecht. Als Impuls ist er innere Haltung und äußeres Verhalten gleichzeitig. Innere Haltung, weil wir erwartungsvolle Menschen sind. Wir haben eine Erwartung an Gott, die hat er zu großen Teilen schon erfüllt, indem er Jesus mit seiner Gnade zu uns gegeben hat und seine Liebe in unser Herz. Was noch übrig bleibt, ist die Vollendung, das Licht am Horizont. Und wenn es um das Erwarten geht, sage ich, wir sind Menschen, von denen die Welt etwas erwarten kann. Was wäre das? Ich sage es so. Sie erwarten, was hilft, was heilt, was hält, hier und heute. Gott segne das. Das Alte, das Bleibende fürs Neue und Kommende. Amen.